Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Uhr Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio Dieres. Laut ausgerufener Streik bei Lufthansa mit leisen Folgen. Der Flugverkehr in der Schweiz und Deutschland wird vorerst nicht beeinträchtigt. Erstes Urteil in der Siemens-Schmiergeldaffäre. Einer der zentralen Zeugen für die Aufklärung des Skandals wird verurteilt. Islamistischer Terrorismus weltweit. Bei mehreren Anschlägen im Irak sterben Dutzende. Über 140 Menschen werden verletzt. Bomben explodierten am Wochenende auch in Indien und China. Wir fragen, was heißt das im Hinblick auf die Olympischen Sommerspiele in Peking? Und um 13 Uhr Sommergeschichten mit Geschichte. Heute der Sommer 1968. Das ist der Globus-Krawall in Zürich. Am Mikrofon Ivana Pribakovic und mit den Nachrichten Thomas Fuchs.
Der Streik bei der deutschen Fluggesellschaft Lufthansa hat bisher weder in Deutschland noch in der Schweiz den Flugverkehr beeinträchtigt. Es habe allenfalls kleine Verspätungen gegeben, teilte die Lufthansa mit. Die Tochtergesellschaft Swiss beschreibt die Lage als normal. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi beteiligen sich rund 5000 Mitarbeiter am Streik. Nach dem Schmiergeldskandal beim deutschen Elektrokonzern Siemens ist das erste Urteil gefällt worden. In München erhielt ein ehemaliger Siemens-Manager 2 Jahre Gefängnis bedingt. Dazu muss er eine Buße von gut 100.000 Euro zahlen. Der Verurteilte hatte vor Gericht zugegeben, in Absprache mit seinem Vorgesetzten und seinen Kollegen über 50 Millionen Euro aus den Siemens-Kassen abgezweigt und damit schwarze Kassen gefüllt zu haben. Mit dem Schmiergeld wollte man Aufträge gewinnen. Nach den beiden Bombenexplosionen in Istanbul hat die Polizei laut einem türkischen Zeitungsbericht 3 Jugendliche festgenommen. Die 16- und 17-jährigen Männer seien in einem Keller in der Nähe des Explosionsorts aufgegriffen worden, schreibt die Zeitung Milliyet. Die 3 hätten aber erklärt, sie hätten nichts mit dem Anschlag zu tun, sie hätten sich nach den Explosionen aus Angst im Keller versteckt. Bei der Detonation der 2 Bomben im Abstand von wenigen Minuten kamen gestern Abend in Istanbul 17 Menschen ums Leben, über 150 wurden verletzt. Die Sicherheitsbehörden vermuten die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK hinter dem Anschlag. Diese dementiert. In Irak sind bei den schwersten Bombenanschlägen seit Wochen zahlreiche Menschen umgekommen. In der Hauptstadt Bagdad sprengten sich 3 Selbstmordattentäterinnen inmitten von schiitischen Pilgern in die Luft. Dabei kamen 28 Menschen ums Leben. Mehr als 90 Pilger wurden verletzt. Die Schiiten begehen zurzeit eine Wallfahrt. In der nordirakischen Stadt Kirkuk riss ein Selbstmordattentäter bei einer Demonstration mindestens 11 Menschen mit in den Tod. Nach Spitalangaben wurden über 50 weitere verletzt. Die Demonstration richtete sich gegen die Einführung eines neuen Wahlgesetzes. Außerdem wurden in einer Kleinstadt nordöstlich von Bagdad 4 Menschen Opfer eines Bombenanschlags. Der angekündigte Stellenabbau bei der UBS wird durch einen Sozialplan abgefedert. Darauf haben sich die Grossbank und die Personalverbände geeinigt. Danach will die UBS den Betroffenen bei der Suche helfen, innerhalb und außerhalb des Unternehmens eine neue Stelle zu finden. Eine Kommission wird die Umsetzung überwachen. Die UBS hatte angekündigt, in der Schweiz Stellen abzubauen. Es könne dabei bis zu 200 Entlassungen geben. Die 7 Rechtsextremen, die am Samstag in Baden einen Mann und seine 2 dunkelhäutigen Kinder angepöbelt hatten, bleiben in Untersuchungshaft. Laut der Polizei werden die Schweizer im Alter von 19 bis 27 Jahren weiter einvernommen. Die 7 seien mehrheitlich betrunken gewesen, als sie den Mann und die Kinder mit rassistischen Sprüchen beschimpften. Sie seien der Polizei bekannt. Bei der Verhaftung durch die Polizei kam es zu einem Handgemenge, wobei mehrere Polizisten und Randalierer leicht verletzt wurden. In der Schweiz wurde letztes Jahr etwas mehr Alkohol konsumiert als im Jahr zuvor. Einige Zahlen: Im Durchschnitt trank jede Person 39 Liter Wein, 57 Liter Bier und 4 Liter Spirituosen oder umgerechnet auf reinen Alkohol 8,8 Liter. Im Vorjahr waren es ganz leicht weniger. Die Zahlen stammen von der eidgenössischen Alkoholverwaltung. Die italienische Polizei hat in der Nähe von Mailand einen Mann verhaftet, der offenbar während Jahren im großen Stil Münzen gefälscht hat, darunter auch Schweizer Fünflieber. Die Fälschungen waren laut der Polizei täuschend echt. Außer Fünfliebern prägte der Mann auch britische Pfund, Euro und Dollar. Der Sportartikelhersteller Adidas plant offensichtlich, einen Teil der Produktion aus China abzuziehen. Die Löhne dort seien in letzter Zeit zu stark gestiegen. Man suche nach Alternativen in billigeren Ländern, sagte Adidas-Chef Herbert Hainer gegenüber der deutschen Wirtschaftswoche. Vor allem die Produktion von Schuhen werde verlegt, teilweise nach Indien, teilweise wohl aber auch nach Laos, Kambodscha oder Vietnam. Die chinesischen Behörden planen, das Autofahren in Peking weiter einzuschränken. Wenn die Luft in den nächsten Tagen nicht besser werde, dürfte 2 Tage vor dem Beginn der Olympischen Spiele ein Fahrverbot für 90% der Fahrzeuge in Kraft treten. Seit gut einer Woche darf nur noch die Hälfte der Autos fahren. Mittlerweile sind fast alle 7 Millionen Olympiatickets verkauft, dies melden die Organisatoren. Einige wenige Karten gäbe es nur noch für Anlässe außerhalb Pekings. Am Freitag war es in der Hauptstadt bei der Vergabe der letzten Karten zu chaotischen Szenen und Schlägereien gekommen.
12.37 Uhr, das sind die Mittagsinformationen im Rendezvous. In der Siemens-Affäre gibt es den ersten Schuldigen. Wir fragen, ist es eine zentrale Figur oder nur ein kleines Rädchen im Schmiergeldskandal? Islamistischer Terrorismus breitet sich in Asien aus, auch in China, vor den Olympischen Sommerspielen. Der WTO-Poker und die stillen Gewinner, warum von der Schweizer Exportwirtschaft so wenig zu hören ist. Der Sheriff aus dem Kanton Aargau, eine Karriere vom Terrorbekämpfer in den 70er Jahren bis zum Parksündenjäger. Sommer 1968, das Jahr der Rebellion, auch in Zürich, wo Jugendliche für ein Jugendhaus demonstrieren. Die Kundgebung endet in einer Straßenschlacht und geht als Globuskrawall in die Geschichte ein. Wie es dazu kam und was daraus wurde, um 13 Uhr in der Sommergeschichte mit Geschichte. Zuerst aber zu Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei exakt 7000 Punkten. Das ist ein Minus von 0,2%. Der Euro wird zu einem Franken 62,90 gehandelt und der Dollar zu einem Franken 0,350. Das Wetter bis heute Abend. Bei schwülwarmen 28 Grad scheint zeitweise die Sonne. Vor allem im Jura und in den Voralpen und Alpen gibt es einige große Quellwolken und lokal Regen und Gewitter. Morgen Dienstag ziehen im Jura schon am Morgen dichte Wolken vorüber und da und dort muss mit Regengüssen gerechnet werden. In den übrigen Gebieten dominiert ein Gemisch aus Sonne und Quellwolken. Vereinzelt gibt es auch Regen und Gewitter. Am Mittwoch scheint oft die Sonne und es gibt nur noch in den Alpen einzelne Gewitter. Dazu wird es 28 bis 30 Grad heiß. Verkehrsinfo DRS von 12.39 Uhr. In der Zentralschweiz auf der A2 in Richtung Süden. Circa 2 Kilometer Stau zwischen Hergiswil Nord und Stans Nord wegen einer Baustelle. Und in der Region Zürich stockender Verkehr auf der A3 zwischen Zürich-Brunau und dem Autobahnende.
Im Schmiergeldskandal um den deutschen Siemens-Konzern ist also ein erstes Urteil gefallen. Ein ehemaliger Siemens-Manager ist zu 2 Jahren Haft auf Bewährung und zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Der Manager hatte Konzerngelder veruntreut und in schwarze Kassen geleitet. Aus denen soll Siemens weltweit Schmiergelder bezahlt haben. Mit diesem ersten Urteil ist aber noch lange kein Schlussstrich gezogen unter die Siemens-Affäre. Sie wird als eine der größten Korruptionsaffären in der Geschichte der Geschichte der deutschen Wirtschaft eingehen. Aus Berlin der Bericht von Fritz Dinkelmann.
Es ist die erste Gerichtsentscheidung in der nach wie vor undurchsichtigen Siemens-Schmiergeld-Affäre. 8 Wochen lang versuchte das Landgericht München, einen hochkomplizierten Sachverhalt zu erhellen. Die Erwartungen waren groß und wurden enttäuscht. So bezeichnete Staatsanwältin Hildegard Bäumler-Hösel den Angeklagten zu Beginn des Prozesses noch als Schlüsselfigur der Siemens-Affäre, als Herrn der schwarzen Kasse. Am Ende aber teilte sie die Position der Verteidigung. Der nun verurteilte Ex-Siemens-Direktor war nur ein kleines Rädchen in einem gigantischen Korruptionssumpf. Reinhard Sikacek hat zugegebenermaßen in 49 Fällen rund 50 Millionen Euro Konzerngelder veruntreut und damit schwarze Kassen gefüttert, aus denen sich Siemens bediente, um weltweit Geschäfte zu tätigen. Als er Ende 2006 festgenommen wurde, kooperierte er eng mit den Anklagebehörden, und entsprechend groß waren die Erwartungen der Öffentlichkeit. Die Erwartung nämlich, etwas von den möglichen Verstrickungen der Konzernbosse zu erfahren. Doch dazu kam es nicht, weil weder Mr. Siemens, also Heinrich von Pierer, noch sein Nachfolger Klaus Kleinfeld in den Zeugenstand traten und auch der frühere Finanzchef sagte nicht aus. Was heißt, der größte Korruptionsskandal in der deutschen Wirtschaftsgeschichte bleibt im Wesentlichen ungeklärt, vorläufig. Das Urteil heute ist nicht mehr als ein Auftakt für noch zu erwartende weitere Prozesse. Insgesamt 300 Beschuldigte gibt es. Der Vorsitzende Richter des Münchner Landgerichts hat heute die Siemens-Machenschaften mit einem Schwamm verglichen. Morgen entscheidet der Siemens-Aufsichtsrat darüber, ob er Schadenersatzklage gegen frühere Topmanager der Jahre 2003 bis 2006 erheben soll.
Fast 50 Opfer haben Attentate dieses Wochenende in Indien gefordert, zum dritten Mal innerhalb weniger Monate. Auch in China kam es in verschiedenen Städten zu Sprengstoffanschlägen auf Busse, vermutlich ebenfalls mit terroristischem Hintergrund. Was Strategie- und Terrorexperten schon länger befürchten, scheint sich also zu bewahrheiten. Der islamische Terrorismus in Süd- und Südostasien ist noch längst nicht besiegt. Unmittelbar vor den Olympischen Sommerspielen in Peking gibt das zu denken. Fredrik Steiger.
Für viele im Westen ist der islamistische Terrorismus primär ein Problem für die USA, für einzelne europäische Länder und für den Nahen Osten. Dies, ob schon vor 3 Jahren ein blutiger Anschlag auf der indonesischen Insel Bali auch in westlichen Medien für Schlagzeilen sorgte, weil zahlreiche australische und amerikanische Touristen unter den Opfern waren. Dennoch wird gern ausgeblendet, dass der mit dem Terrornetzwerk Al-Qaida mehr oder weniger eng verknüpfte Dschihad-Terrorismus auch für Asien zu einem zentralen Problem geworden ist. Der indische Sicherheitsberater M.K. Narayanan machte dies kürzlich vor internationalen Sicherheitspolitikern deutlich.
There are now established camps for training of new recruits, where actual acculturation.
Es gäbe nun vielerorts etablierte Trainingslager, wo Terrorrekruten die zum Töten nötigen Fertigkeiten beigebracht würden. Und deshalb gäbe es inzwischen ein riesiges Reservoir an Terrornachwuchs. Trotz Erfolgen bei der Terrorbekämpfung etwa in Indonesien bleibt die Lage düster in Ländern wie Pakistan, Indien, Sri Lanka, auf den Philippinen, aber zunehmend auch in Thailand und China. Diese Staaten würden gar in wachsendem Maß von Terroranschlägen erschüttert, meint auch der Asien-Experte Rahul Roy Chaturi vom Institut für strategische Studien in London, IISS.
India is a victim of terrorism. Pakistan, there is tremendous terrorism and extremism taking place. Sri Lanka again, there are terror attacks.
Für immer mehr asiatische Länder sei der Terrorismus heute der zentrale Bedrohungsfaktor.
What we see is greater concerns and linkages with international terrorism.
Und es gebe immer engere Verknüpfungen zwischen lokalen islamistischen Terrorakteuren und ausländischen Kräften, auch wenn die allermeisten Attentate nicht von Al-Qaida und Osama bin Laden gesteuert würden. Auch Indiens Verteidigungsminister Palam Raju betont diese internationalen Verknüpfungen.
Many of these groups obtain sustenance from outside.
Und genau das mache die Bekämpfung erst recht schwierig und verlange nach noch mehr internationaler Zusammenarbeit als bisher. Besorgniserregend war auch, dass es unlängst gar dem Jama-Islamiyah-Chef in Singapur gelang, dank perfekt organisierter Unterstützung aus einem Hochsicherheitsgefängnis auszubrechen. Der Singapurer Diplomat und Politologe Professor Tommy Koh.
All the countries in Southeast Asia are concerned, are vigilant. We know that
Überall in Südostasien sei man besorgt und wachsam, wohl wissend, dass Terroristen jederzeit und überall zuschlagen könnten. Bis weit nach Zentralasien hinein reichen deren Verbindungen. Und von dort wiederum gibt es Kanäle in die östlichen Provinzen Chinas. Eine sogenannte Turkestan Islamic Party bekannte sich vorige Woche zu den Sprengstoffanschlägen auf chinesische Busse. Dieselbe Gruppe droht unverblümt mit Angriffen auf die Olympischen Sommerspiele. Die Führung in Peking bestreitet zwar einen terroristischen Hintergrund bei den jüngsten Anschlägen, fragt sich allerdings, ob das primär der Beruhigung der Gemüter dienen soll. Sicherheitsexperte Roy Choudhury jedenfalls ist überzeugt.
The world's focus is on the Olympics. So if there is an organization that may not be able to disrupt the games.
Nachdem die ganze Welt jetzt auf China blicke, sei es unausweichlich, dass gewalttätige Gruppierungen diese Aufmerksamkeit für ihre Zwecke nutzen wollten. In Peking heißt es, man habe in den letzten Tagen gleich 5 Terrorgruppen in der nordwestlichen Xinjiang-Provinz unschädlich gemacht. Offenkundig ist jedenfalls, dass Chinas Machthaber besorgt sind, selbst wenn bisweilen die terroristische Gefahr als Vorwand dient, auch einfache Regimekritiker mundtot zu machen.
Die Schweizer Bauern befürchten Böses. Einkommenseinbußen von 30-50% drohen ihnen, wenn die laufende Welthandelsrunde in Genf tatsächlich zu einem Abschluss kommt. Eine weitgehende Liberalisierung des Welthandels und ein massiver Abbau von Subventionen und Zöllen dürften die Landwirtschaft in der Tat schwer treffen. Doch andere Zweige der Schweizer Wirtschaft hoffen genau auf diese Liberalisierung. Die Schweizer Exportwirtschaft etwa verspricht sich einiges von einem Abschluss der sogenannten Doha-Runde in Genf. Von diesem Teil der Wirtschaft hörte man bisher wenig. Sabine Manz.
Die Aussichten für die Bauern sind zweifellos düster, wenn es denn zu einem Abschluss bei der Doha-Runde kommt. Aber für die Schweizer Volkswirtschaft ist die übrige Wirtschaft wesentlich bedeutungsvoller und dies insbesondere des Exportes wegen. Denn jeder zweite Franken wird im Ausland verdient. Erstaunlich deshalb, dass hierzulande mehr von den negativen als von den positiven Folgen die Rede ist. Das habe wohl damit zu tun, dass die Schweizer Wirtschaft die WTO-Verhandlungen vor allem hinter den Kulissen unterstütze, sagt Gregor Kündig, bei der Economie Suisse zuständig für WTO-Fragen. Aber vielleicht auch ein bisschen?
Weil wir uns nicht beklagen, sondern weil wir eigentlich immer unterstützend mitwirken und die Bemühungen zu weiteren Öffnungen auf weltweiter Ebene eben begrüßen.
Kommt dazu, dass die positiven Effekte eines WTO-Abschlusses auf die Gesamtwirtschaft schwer zu beziffern sind, denn vieles ist noch offen und die Übergangsfristen werden lang sein. Aber es gibt Schätzungen, die sagen, dass die Weltwirtschaft mit einem neuen WTO-Abkommen 1-1,2% wachsen würde. Und weil die Schweiz eben eine Exportnation und somit stark auf den globalen Handel ausgerichtet ist,
so würde ich sagen, würde das eben auch auf unser Bruttoinlandprodukt sich sehr günstig auswirken, aber natürlich in Größenordnungen, die durchaus überschaubar sind.
Für die Schweizer Exportwirtschaft gilt grundsätzlich, jeder Abbau von Zöllen und Handelshemmnissen und jede Erleichterung bei den Zollformalitäten sind ein Gewinn. Allerdings muss man dazu auch sagen, dass in verschiedenen Schwellenländern, Brasilien zum Beispiel, die tatsächlichen Zölle heute deutlich tiefer sind als nach geltenden WTO-Vorschriften. Das sei richtig so, meint Gregor Kündig, aber...
Das heißt auch, dass Rechtsunsicherheit besteht. Das Land könnte jederzeit die Zölle wieder erhöhen, bis zur Höhe der gebundenen Tarife. Und so gesehen ist es eben auch wichtig für die Investoren in diesen Ländern, die eben Investitionsvorhaben haben und die schweizerische Investitionsgüter, sprich Maschinen oder andere Ausrüstungsgüter benötigen, dass wenn sie wissen, aha, es wird sicherer, von daher muss ich mit weniger Risiken rechnen, dann wird er eben auch eher bereit sein zu investieren in den nächsten Jahren und das wirkt sich wiederum positiv auf die Schweiz aus.
Die Wirtschaft verspricht sich also nicht nur sinkende Zölle, sondern vor allem auch mehr Rechtssicherheit. Die Erwartungen der Schweizer Wirtschaft sind hoch, auch wenn das nicht lautstark verkündet wird.
wir könnten noch besser wachsen, wir könnten einen besseren Wirtschaftsaustausch haben. Und die Schweiz ist nun einmal eine starke Exportnation und das hätte einfach positive Effekte und würde zudem dem latenten Protektionismus, der immer wieder auftaucht, und so entgegenwirken.
Allerdings gibt Gregor Kündig zu, dass ein Scheitern der jetzigen Verhandlungen noch keine Katastrophe wäre. Das zeigen auch Monat für Monat die Außenhandelszahlen der Schweiz. Der Export wächst und wächst in den meisten Branchen, vor allem in Richtung Schwellenländer. Und dies auch ohne neue WTO-Regeln.
Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz soll neu geregelt werden. Doch das revidierte Gesetz, das der Bundesrat in die Vernehmlassung geschickt hat, hat es nicht leicht. Es gibt scharfe Kritik sowohl der Arbeitnehmer als auch der Arbeitgeber. Zudem bestätigen Europarechtler, dass das neue Gesetz zwar für mehr Wettbewerb innerhalb der Schweiz sorgen würde, gleichzeitig aber ausländische Anbieter benachteiligen würde. Damit steuere man direkt auf einen weiteren Konflikt mit der EU zu. Ein heikles Dossier also auf dem Pult von Bundesrat Hans-Rudolf Merz. Der Bericht von Dieter Kohler.
Wenn der Bund, aber auch Kantone und Gemeinden einen Bauauftrag zu vergeben haben, so wird dies über das Gesetz des öffentlichen Beschaffungswesens geregelt. Es geht um klare Spielregeln, etwa die Arbeitsbedingungen auf dem Bau. Und hier sind die Gewerkschaften empört über die aktuelle Gesetzesrevision.
Ja, für uns kommt diese Revision nicht in Frage, so wie sie jetzt aufgegleist worden ist vom Bundesrat,
sagt Paul Rechsteiner, Präsident des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes. Er beklagt eine Verschlechterung des Arbeitnehmerschutzes.
Wenn das aufgeweicht wird, dann muss man sagen, gute Nacht.
Und selbst beim Baumeisterverband ist man nicht glücklich. Heinrich Bütikofer.
Der Gesetzesentwurf in Artikel 25 ist etwas widersprüchlich. Man könnte hier auch eine Differenz ableiten zwischen Leistungs- und Herkunftsprinzip.
Von gute Nacht bis widersprüchlich, die Gesetzesrevision fällt durch. Beim Streit geht es um zwei Begriffe, Leistungsortprinzip und Herkunftsortprinzip. Bisher galt beim öffentlichen Beschaffungswesen das sogenannte Leistungsortprinzip. Das heißt, wer beispielsweise in Zürich baut, muss auch Zürcher Löhne bezahlen. Nun will man mit der aktuellen Gesetzesrevision neu das Herkunftsortprinzip einführen. Ein Tessiner Bauunternehmer könnte dann, wieder als Beispiel, in Zürich bauen, aber nur die tieferen Tessiner Löhne bezahlen. Dieser Wechsel ist politisch gewollt. Man will innerhalb der Schweiz mehr Wettbewerb einführen, damit die öffentliche Hand billiger bauen kann. Es ist ein Liberalisierungsschritt, den der zuständige freisinnige Bundesrat Hans-Rudolf Merz explizit wünscht. Das Problem ist nur, dass man sich dabei neuen Ärger mit der EU einhandelt. Der Markt wird nämlich nur für inländische Anbieter liberalisiert, nicht aber für ausländische. Ausländer werden diskriminiert, so schätzt es Thomas Gauthier ein. Er ist Professor für Europarecht an der Universität Bern.
Ja, ich denke, es wird ausländische Anbieter gegenüber inländischen Anbietern benachteiligen, wenn es um die Bewerbung geht bei Bauten und anderen Einkäufen des Bundes.
Gleich wie beim derzeit schwelenden Steuerstreit wird Brüssel eine solche Ungleichbehandlung nicht akzeptieren.
Ja, wir schaffen uns neue Probleme, indem die EG eine allfällige Ungleichbehandlung ihrer eigenen Anbieter monieren muss und man hier dann eine Lösung wiederum finden muss, die vielleicht mit politischen Kosten verbunden ist und die auch wiederum zu anderen Schwierigkeiten beitragen kann. Man sollte das, wenn möglich, eben von Anfang an vermeiden.
Die Schweiz läuft mit der vorliegenden Gesetzesrevision direkt auf einen neuen Konflikt mit Brüssel zu. Und dies ausgerechnet mit einer Vorlage, die aus dem Departement Merz stammt, wo man über den Steuerstreit eigentlich wissen müsste, wie schwierig und unberechenbar solche Prozesse sind. Wie weit man sich dieser Folge vorgängig bewusst war, ist nicht klar. Fakt bleibt aber, dass man im Departement Merz den Spagat versucht hat. Liberalisierung innerhalb der Schweiz bei gleichzeitiger Abschottung gegen außen. Ein Protektionismus, der sich aber auf die Länge nicht wird halten können. Und offenbar ist den verantwortlichen Behörden nun auch nicht mehr ganz wohl mit der vorliegenden Gesetzesrevision. Noch vor Ablauf der Vernehmlassungsfrist ist das Bundesamt für Bauten und Logistik schon aktiv geworden. Direktor Gustav Marchand.
Wir haben ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben, das eine mögliche Diskriminierung von ausländischen Anbietern ausschließt, aber auch die mögliche schlechte Stellung der Schweizer Anbieter verhindern soll.
Eine Studie soll es also richten, damit die Schweizer Vorlage europakompatibel wird. Eine harte Knacknuss, denn zwischen Liberalisierung und Protektionismus gibt es fast keinen Mittelweg.
Bundeshausredaktor Dieter Kohler. Das sind Mittagsinformationen im Rendezvous auf DRS1, DRS2, DRS4 News und auf der DRS Musikwelle, später im Internet auf drs.ch. Kein in der Schweiz war so lange Polizeikommandant wie er. Und kein Schweizer Polizeikommandant bekleidet einen höheren Rang. Brigadier Leon Bohrer, der von den Medien auch mal der Sheriff genannt wurde. Chef der Aargauer Kantonspolizei, geht nun nach fast 3 Jahrzehnten im Amt in Pension. Ein Kurzporträt des Aargauer Sheriffs, der selbst nichts gegen diese Bezeichnung hat, von Remo Vitelli.
Der Polizist ist ein Stück weit auch Jäger. Er will ein Resultat sehen. Die Beute hinter Schloss und Riegeln, wenn ich das so sagen darf, dann ist die Sicherheit wieder gewährleistet, für einige Zeit ist wieder Ruhe und die Gerechtigkeit nimmt ihren Lauf.
Groß und drahtig in der Erscheinung, zackig im Auftreten. Das ist Leon Bohrer, 63, gebürtiger Walliser, Jurist, Polizist. Seit fast 30 Jahren Kommandant der Kantonspolizei Aargau, in seinem nun beinahe schon ausgeräumten Büro, kurz vor seiner Pension. Der Sheriff, auf der Jagd nach den Schurken, der sein Chorstraf führte, der als hervorragender Organisator gilt, aber gerne auch direkt in die tägliche Polizeiarbeit eingriff.
Regelmäßig punktuelle Eingriffe bis zu unterst an die Front, damit die Ziele auch so umgesetzt werden, wie der Kommandant sie versteht und als Resultat dann auch messen will.
Gemessen an der Bevölkerungszahl gibt es in keinem Kanton so wenige Polizisten wie im Aargau. Leon Bohrer führt also das kleinste Polizeikorps der Schweiz. Doch dies sei nie ein Problem gewesen.
Nicht die Zahl ist entscheidend, sondern was hinter der Zahl steckt. Also 3 voll motivierte Mitarbeiter sind mir lieber als 5, die nur auf Halbdampf arbeiten.
Und alles sei eben eine Frage der Organisation. Die Aufklärungsrate der Aargauer Polizei kann sich dennoch sehen lassen, betont Leon Bohrer. Allerdings, nicht nur die Zahlen sind bemerkenswert. Leon Bohrer und sein Chor standen zeitweilig im Ruf, hier und da auch etwas härter durchzugreifen, als vielleicht nötig wäre. Er musste sich zum Beispiel den Vorwurf gefallen lassen, er verfolge zu rigoros Bagatelldelikte wie Vergehen im Straßenverkehr, als Leon Bohrer nach der Einführung der 0,5-Promille-Grenze Massenkontrollen durchführen ließ. Hier sei es eben darum gegangen, den Leuten zu signalisieren, ein Gesetz wurde geändert und die Polizei setzt dies auch durch. Heute werde im schweizweit üblichen Maß kontrolliert. Man konzentriere sich auf das Wesentliche, sagt Leon Bohrer.
Priorität hat die öffentliche Sicherheit, die Verbrechensbekämpfung und nicht Bagatellen.
Begonnen hat Leon Bohrers Karriere eigentlich in den frühen 70er Jahren im Bereich Terrorbekämpfung. Er war beteiligt am Aufbau der deutschen Antiterroreinheit GSG 9. Auch war er bei der Schweizer Bundespolizei, ließ sich in den USA beim FBI weiterbilden und wurde dann 1976 Chef der Kapo Aargau. Vieles in der Polizeiarbeit habe sich verändert in diesen Jahrzehnten. Globalisierung, das heißt auch Globalisierung der Kriminalität. Früher habe ein Polizist allenfalls mal mit italienischer Kundschaft zu tun gehabt, heute mit Menschen aus der ganzen Welt.
Durch die Globalisierung, durch die Mobilität der Personen kommen Leute aus verschiedenen Kulturkreisen und das bringt auch einen gewissen Import von anderen Rechtsansichten mit sich. Aber wir stellen auch fest, dass sich die Leute auch hier akklimatisieren und das bringt auch wieder eine Stabilisierung der Situation.
Die größte Veränderung in der Polizeiarbeit sei aber die technische Entwicklung. Elektronische Datenbanken und Fahndungswerkzeuge, aber vor allem die Einführung von DNA-Tests in der Polizeiarbeit. Was sich nicht verändert hat für den Polizist Leon Bohrer, ist die Begeisterung für seine Arbeit. Nun geht er in Pension und zieht Bilanz.
Ich hatte Perioden des Zweifels, aber am Schluss muss ich sagen, ich habe richtig gewählt. Ich bin glücklich über meine Laufbahn. Vieles ist sehr gut geraten, einiges weniger, aber das ist das Leben. Kein Mensch ist vollkommen, aber es ist ein faszinierender Beruf. Ich würde es wieder tun. Jeder Tag neue Begegnungen, neue Entdeckungen, neue Feststellungen. Das macht das Polizeileben ungeheuer spannend.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.